Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, unserem Holstein-Podcast von den Kieler Nachrichten. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN, mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Opa Geidel. Opa, ich grüße dich.
Moin Niklas.
Moin, erste Folge des neuen Jahres. Ja. Wir sind zurück aus der kurzen Weihnachts-Winterpause und da ist man mal zwei Wochen nicht da und schon kommt es wieder über die Störche, nämlich Corona.
Ja.
Was soll man dazu noch sagen?
Ne? Ja. Also wenn man das ironisch betrachten möchte, könnte man ja sagen, Dubai ist das neue Malle im Winter für Fußballprofis.
Dubai ist nur einmal im Jahr.
Dubai ist nur einmal im Jahr. Hurra, hurra. Nee, aber mal im Ernst, man kann ja den betroffenen Spielern, das waren jetzt Phil Neumann, Fabian Rehse, Holtby, Fridtjonsson ja nicht. Die drei genannten waren auf Dubai im Urlaub. Alles geimpft, alles gemacht, alles getan. Also die hätten sich hier genauso infizieren können. Was will man sagen? Man kann ihnen keinen Vorwurf machen.
Das denke ich auch.
Und Gegenbeispiel ist Marco Komenda und Thomas Dehne waren auch dort. Allerdings nicht mit Phil Neumann und Fabian Rehse zusammen, sondern Thomas Dehne hat mir nochmal neulich erzählt, dass er 50 Kilometer entfernt von Dubai mit seiner Frau Urlaub gemacht hat. Und die haben sich dann nur einmal zu einem Gruppenbild getroffen, was sie dann natürlich schlauerweise auch bei Instagram gepostet haben. Das ist natürlich dann immer so eine Sache. Darauf springt man dann natürlich an. Aber wollen wir die Kirche im Dorf lassen? Also natürlich ist das vielleicht nicht besonders schlau, irgendwelche Fernreisen in dieser Zeit zu machen. Andererseits, es hätte hier genauso passieren können.
Ja, das denke ich auch, genau.
Also die sind nach Vereinsaussage sind sie zu 100% doppelt geimpft, die Störche, inklusive Trainerstaff und allen möglichen, die dazugehören. Und bis auf eine Ausnahme auch schon alle geboostert. Also, ja, mein Gott.
Ja, und ein bisschen Vorsicht walten lassen im Alltag gehört auch dazu. Ja. Wir haben auch bei Instagram da durchaus Bilder auch mit Maske und so weiter gesehen. Also da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass die da Halligalli gemacht haben.
Schaumparty also, wird nicht dabei gewesen sein.
Das glaube ich auch nicht, genau. Ja. Auf Dubai hast du schon gesagt, es ist wie auf Malle. Ne?
Wir sind
da schon jetzt in dem
genau.
auf Malle und wir sind auch fast schon auf Schalke, aber dazu mehr. Wir waren erstmal in Dubai und du hast gesagt, Holmert Fridtjonsson war auf Island. Da sind wir wieder.
Genau.
Und also nicht in Dubai, auf Island, war in Quarantäne als Kontaktperson, war dann entlassen aus dieser Quarantäne, weil negativ, ist dann nach Deutschland geflogen und ist hier aber dann positiv getestet worden.
Der
ist der vierte im Bunde.
Ja, man weiß ja auch bald nicht mehr, was man dazu sagen soll. Also ich meine, das ist genauso wie unsere beiden Youngster da, Noah Awuko und Jonas Sterner. Waren wohl über Weihnachten auch irgendwo mal 19, 20 mal unterwegs. War vielleicht auch nicht besonders schlau, aber eben auch mit allen Vorsichtsmaßnahmen und alles legitim laut Gesetzgeber und haben sich dann auch sofort noch freiwillig gemeldet. Also ich meine, die gesellschaftliche Verantwortung in diesem Fall ist ja für so junge Leute schon sehr gut. Also nicht nur für den Club, sondern auch für die Gesellschaft. Also von daher, und die sind ja auch aus ihrer häuslichen Quarantäne mittlerweile wieder raus.
Genau. Ja. Noah Awuko im Aufbau nach Kreuzbandriss. Jonas Sterner schon wieder mit dabei, hat gegen Osnabrück auch schon wieder auf dem Platz gestanden.
Ja.
Da sind wir beim Thema. Das Lazarett lichtet sich über die letzten Tage. Wir hatten ja am Mittwoch vergangener Woche das Testspiel gegen Havelse, wo auf einmal die Wilde ohne 13 auf dem Platz stand, 13 Ausfälle bei Holstein zu beklagen, das hat einem schon einen kleinen Schreck versetzt. Ne?
In der Tat. Muss man allerdings auch dazu sagen, manchmal ist es ja so, dass das sind ja eigentlich Zahlen, die für kurzzeitige Depressionen sorgen, gerade bei diesem trüben Wetter oder sowas, wenn man es dann mit Holstein Kiel hält. Ne, auf der anderen Seite bin ich natürlich doch ziemlich überrascht, auch jetzt gegen Osnabrück im zweiten Testspiel, ne, wie gut sich die Youngster aus der U23 so schlagen. Mhm. Darf man Testspiele sowohl im Negativen als auch im Positiven nicht überbewerten. Nichtsdestotrotz finde ich das also eine für die sportliche Führung eine doch durchaus, na, ich will nicht sagen beruhigende, aber eine schöne Situation und bestimmt ein schönes Gefühl, dass man weiß, also in der allergrößten Not haben wir da noch ein paar Talente, die man relativ bedenkenlos aufs Feld schicken kann, dass die jetzt keine Wunderbäume ausreißen, das ist klar. Aber die sind taktisch gut geschult, wie man sieht, und bringen auch ein ordentliches technisches Rüstzeug mit, alles, was man bisher beobachten konnte in den Einsatzminuten. Und das finde ich also eine tolle Geschichte, muss man sagen. Also wenn ohne 13 spielst gegen Havelse, gut, das ist jetzt das Drittliga-Schlusslicht gewesen, und die haben auch gezeigt, warum sie Schlusslicht sind. Das muss man auch klar sagen. Nichtsdestotrotz muss man das erstmal so spielen, wie Holstein das an dem Tag runtergespielt hat. Und das fand ich jetzt bei allem Dummen oder Schlechten oder Negativen, was jetzt die Ausfallliste anbelangt, fand ich das eine schöne Erkenntnis.
Das stimmt. Stöcker hat sogar noch das 5. Tor
ja, genau,
erzielt.
Genau. Also das könnte ja theoretisch auch, man weiß ja nicht, wie es wirtschaftlich alles so weitergeht in diesen Zeiten, aber das ist natürlich theoretisch auch eine Möglichkeit, vielleicht seine eigene Transferpolitik mal ein bisschen anders auszurichten. Ich muss vielleicht nicht zwangsläufig jetzt irgendwo groß was einkaufen. Ne? Vielleicht gehe ich auch das Risiko und sage, pass auf, ich habe hier 15, 18 erfahrene Zweitligakräfte. Und jetzt versuchen wir mal einen anderen Weg zu gehen irgendwo, indem wir tatsächlich das nicht nur als, na, wie soll man sagen, Beweihräucherung der eigenen Vereinsphilosophie betrachtet, was man an Nachwuchsarbeit betreibt. Jetzt ziehen wir auch mal tatsächlich unseren Nutzen. Wir versuchen es zumindest. Jetzt steht natürlich über allem erstmal in der 16-teiligen Restserie der Klassenerhalt, dass der so schnell wie möglich unter Dach und Fach gebracht wird. Aber mittelfristig ist das durchaus eine Überlegung, ne? Das muss man ja sagen. Wofür mache ich das sonst? Natürlich kann die Leute wieder verkaufen, kriege ich ein bisschen Geld dafür oder so und kann das wieder in die Nachwuchsarbeit reinvestieren. Aber ist genauso, noch teurer ist es sicherlich, Spieler nach Kiel zu lotsen und so weiter. Alles, was da an Rattenschwanzern und Kosten nach, was das nach sich zieht. Also das ist bei einem schlechten. Aber ich muss dich jetzt noch mal was fragen. Ich verstehe es nämlich nicht mehr. Ja. Ne? Warum ist denn anderenorts Manuel Neuer kommt von den Malediven und landet und geht zur Untersuchung und trainiert am Nachmittag wieder oder trainiert vormittags, lässt sich dann noch mal genau herzmäßig und lungenmäßig noch mal durchchecken kurzfristig und trainiert am Nachmittag schon wieder. Auf Schalke ist Terodde wieder im Einsatz. Der Japaner, ich habe den Namen gar nicht mehr, der Abwehrchef von denen. Und so weiter und so weiter. In anderen Orts, in Bremen. Auf einmal sind sie alle wieder da. Warum geht das denn in Kiel nicht?
Also, soweit ich weiß, die Quarantänevorschriften sind ja Bundesangelegenheit und da wird dann unterschieden bei Infizierten zwischen symptomatischen Verläufen und asymptomatischen Verläufen. Okay. Und wenn man Symptome hat, und Phil Neumann und Fabian Rehse mindestens, das wissen wir, hatten Symptome, dann gilt halt die 14-tägige Komplett-Quarantäne-Pflicht, aus der du dich Stand jetzt nicht raustesten kannst. Es ist ja letzten Freitag angekündigt worden von der Ministerpräsidentenkonferenz, dass die Quarantäne verkürzt werden soll, auch für Infizierte, dass die nach 10 Tagen automatisch endet, statt nach 14 Tagen, und dass die sich nach 7 Tagen freitesten können, wenn sie 48 Stunden keine Symptome gehabt haben. Also mit einem negativen PCR-Test soll das dann gehen. Das war ja auch das, worauf Holstein ein bisschen gehofft hatte. Also da, als die Ankündigung kam, war am Wochenende so ein bisschen Hoffnung, na, vielleicht können Neumann und Rehse ja zumindest Ende der Woche wieder auf dem Trainingsplatz stehen, weil das ist ja auch eine Voraussetzung letztendlich. Du willst die ja auch nicht als Kaltstart dann sofort auf Schalke haben, sondern die müssten zumindest vorher einmal irgendwie dabei sein. Nun ist diese Gesetzeslage noch nicht geschaffen, weil Bundestag und Bundesrat das ratifizieren müssen, beschließen müssen. Und deswegen geht Holstein im Moment auch davon aus, dass Neumann und Rehse am Sonntag auf Schalke fehlen werden, weil die eben die vollen 14 Tage nach aktuellem Verordnungsgesetzesstand absitzen müssen.
Ja, macht dann Sinn irgendwie. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich teilweise selbst nicht mehr durchblicke, wer wann wo vielleicht darf und vielleicht auch nicht.
Ja, es ist, man kriegt ja auch nicht also, bei allen die Info immer, ob es Symptome gibt oder genau. nicht. Also es teilen ja auch nicht alle Vereine mit.
Genau.
Mittlerweile sind wir ja so, dass die Namen mitgeteilt werden. Das war ja letztes Jahr oder sogar vorletztes Jahr auch nicht immer der Fall. Mhm. Da wurde ja nur gesagt, wurden 3 Spieler positiv getestet. Mittlerweile sind ja in den allermeisten Fällen die Namen bekannt. Mhm. Also beim HSV war es ja auch Bakary Yatta, der ausfiel auch fürs Trainingslager, weil er positiv getestet worden ist. Der konnte sich jetzt auch freitesten. Mhm. Das heißt, da darf man auch dann davon ausgehen, dass der symptomfrei geblieben ist. Und dann bist du halt mit einem negativen Test, kannst du dann die Quarantäne verkürzen.
Naja, ich sag mal, das ist ganz realistisch betrachtet. Also wenn die, selbst wenn Neumann und Rehse, wäre ja sehr, sehr wünschenswert, dass sie auf Schalke auflaufen könnten, aber selbst wenn die jetzt Freitag noch ins Training einsteigen, also ganz ehrlich, das Risiko, dass du da mit einer muskulären Geschichte dann aus dem Spiel rausgehst, selbst wenn du nur eingewechselt wirst, irgendwie in den letzten 30 Minuten, das ist ja zu groß. Und dann fällst du nicht nur, denn sonst wären sie nächste Woche wieder im Trainingsbetrieb nach Stand der Dinge jetzt. Und so würden sie dann vielleicht 2 Wochen ausfallen oder 3 Wochen oder sowas. Ne? Das ist ja unrealistisch.
Genau, also man hätte diese Verordnung, die Übereinkunft vom vergangenen Freitag hätte Anfang der Woche beschlossen werden müssen, dann hätte man noch Zeit gehabt eventuell, denn es geht allen Spielern gut, das haben wir gehört von Holstein. Fabian Rehse hat ja auch seine Instagram-Follower schon teilhaben lassen an seinem Privatkraftraum und auch wie er schon mit dem Ball gegen die Zimmerwand hochhält. Was die Nachbarn dazu sagen, weiß ich nicht, werden wir vielleicht noch rausfinden. Also die scheinen es überwunden zu haben, das ist ja erstmal die allerwichtigste Nachricht sowieso. Auch, dass da keine Langzeitfolgen oder sonst was irgendwie auftreten. Ja. Und wir dürfen davon ausgehen, dass die dann Anfang nächster Woche ganz normal wieder ins Training einsteigen und dann muss man in Richtung Regensburg einfach mal den Fitnesszustand und so weiter mal abklären.
Genau.
Also wir schließen uns einfach mal der Holstein-Sichtweise an und gehen davon aus, dass die beiden nicht dabei sein werden, genau wie Holpi und Fridtjonsson, die ja sowieso später erst positiv getestet worden sind.
Richtig.
Genau. Ansonsten aber sieht's ein bisschen besser aus. Johannes Vandenberg nach Mittelhandbruch zumindest schon mal wieder gelaufen gestern und soll jetzt individuell dann ein bisschen mit Ball trainieren. Stefan Teska nach muskulären Problemen wieder im Mannschaftstraining in dieser Woche.
Das dürfte tatsächlich auch eine Option sein für die Startelf, ne?
Genau.
Das muss man schon sagen. Also ich meine, hat vorher schon individuell trainiert, wie man uns mitgeteilt hat. Und wenn er jetzt ab dieser Woche wieder im Mannschaftstraining drin ist, spricht eigentlich relativ wenig dagegen, dass er auf Schalke, ob der Trainer sich für ihn entscheidet, weiß ich nicht, aber zumindest wäre eine Option für die Startelf.
Ja, das denke ich auch. Wir haben jetzt ja mittlerweile dann 4 Innenverteidiger zur Verfügung mit Marco Komenda, der sein Comeback gefeiert hat gegen Osnabrück. Wir haben uns ja im Vorfeld natürlich, wir tauschen uns ja täglich aus über Holstein. Wir haben ja schon mal, waren uns beide da eigentlich einig, dass man es gegen Schalke durchaus mit einer Dreierkette angehen könnte, gegen 2 echte Stürmer.
Wir haben sogar 5 Innenverteidiger. Wir haben ja noch Nico
Carrera. Wir haben Nico Carrera auch noch, richtig, der auch im Test gut abgeschnitten hat.
Und total erprobt ist mit der Dreierkette. Ne?
Ja, das stimmt.
Weil die das in der U23 doch sehr regelmäßig so spielen.
Und er hat gegen Osnabrück, hat er ja seinen erfahrenen Landsmann Andrew Wooten gut im Griff gehabt in der Zeit, wo er auf dem Platz stand. Mhm. Genau, haben wir mittlerweile 5. Mhm. Für 3 Positionen eventuell, dann ist ja auch mal, also Hauke Wahl dürfte gesetzt sein als Abwehrchef, dann ist die Frage, ob man dann die beiden Halbpositionen sozusagen rechts mit einem Rechtsfuß, links mit einem Linksfuß besetzt, das ist ja eigentlich immer so die gewünschte Vorgehensweise, um dann die öffnenden Bälle eben vernünftig auf Außen spielen zu können, ohne mit der Schulterdrehung irgendwie in Probleme zu kommen, darum geht's ja hauptsächlich. Dann könnte es sein, dass Simon Lorenz da den Vorzug gegenüber Nico Carrera bekommt und links streiten sich dann Komenda und Teska vielleicht um die
Position. Ja, da, wenn das so kommen sollte, was ich da bin ich ja voll bei dir, hast du ja eben schon gesagt, na, da glaube ich, also man weiß es ja nicht, aber ich würde dann doch eher zu Stefan Teska tendieren, nicht weil Marco Komenda jetzt irgendwie deutlich schlechter wäre, aber nach der langen Ausfallzeit, der hat ja sein Comeback gefeiert gegen Osnabrück, nach dem 25. Juli letzten Jahres, also ich meine, das ist schon eine ganz schöne Dauer, und den sukzessive ranzuführen, wäre, glaube ich, schlauer, als ihn gleich in die Startelf zu bringen, wenn es nicht zwangsläufig unbedingt notwendig ist. Ne? Also von daher glaube ich auch, dass ihr so eine Kette mit Lorenz, Wahl und Tesker durchaus vorstellbar ist gegen Terodde und Co. Ne?
Das denke ich auch, genau. Terodde, der nach Corona-Infektion, wie du gesagt hast, ja dann relativ zügig wieder ins Training eingestiegen ist. Und da haben wir von Schalke-Trainer Gramotzes ja des Öfteren gehört, ist Terodde fit, spielt er auch.
Ja.
Das ist, glaube ich, jetzt keine Zauberformel, sondern und da muss man gucken, ob dann Marvin Pieringer oder Marius Bülter neben ihm aufläuft, aber die haben auch beide ihre Qualitäten.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also das wird eine harte Nuss, mal wieder.
Ja.
Wir wissen es ja noch aus dem Hinspiel, da war es allerdings dann eher so, dass Holstein sich selbst mit fehlender Standardzuteilung geschlagen hat am Anfang.
Ja, da war ja schon nach 20 Minuten das Thema erledigt irgendwo. Also ich denke auch, da hat der Marcel Rapp auch gesagt, da nach dem Spiel gegen Osnabrück, dass Standard sicherlich, weil sie sich gegen Osnabrück da auch nicht besonders schlau angestellt haben, gerade nach gegnerischen Ecken. Und dass das sicherlich ein Kernthema der Trainingsarbeit in dieser Woche sein wird. Nur man muss natürlich auch ganz klar sagen, ich kann bedingt Standards trainieren, Abläufe kann ich eintrainieren, aber die entscheidenden Momente, die kann ich eigentlich gar nicht richtig trainieren, weil das hängt von der inneren Bereitschaft ab, der einzelnen Spieler bestimmte vorgegebene Abläufe auch einzuhalten. Das geht sowohl defensiv, also sowohl offensiv als auch defensiv. Und wenn natürlich dann solche Sachen passieren, wie zu Beginn der Saison bei den gegnerischen Standards, dass einer auf einmal nicht mehr weiter mitläuft mit seinem Gegenspieler oder sich einfach stumpf ausblocken lässt und dann kommt einer aus 5 Meter frei zum Kopfball, ja, dann kannst du so viel Standards trainieren, wie du willst. Das ist eine Antizipation, ist die Voraussetzung der einzelnen Spieler, eine gewisse Handlungsschnelligkeit in Beinen und Kopf. Und natürlich die totale Gier, den Ball haben zu wollen. Auch das gilt vorne wie hinten. Ich denke aber, die Störche sind jetzt gebrieft durch die Erfahrungen und werden sich auch da in diesen Dingen möglicherweise dann doch oder hoffentlich dann doch so steigern, dass du kannst immer mal ein Tor fangen, jetzt wenn man nur auf die Defensive guckt, nach dem Eckball oder nach dem Freistoß, das wird immer wieder passieren. Aber diese Häufigkeit, wie sie gerade am Anfang der Saison war, das glaube ich ist, kann man vielleicht jetzt wirklich guter Hoffnung sein, dass das nicht mehr passiert.
Ja. Das stimmt. Und wir haben ja zum Beispiel im letzten Spiel des Jahres gegen St. Pauli auch gesehen, dass Holstein durchaus eine Drangphase überstehen kann.
Genau.
Und dann auch selbst vorne die Hütte machen kann. Und dann läuft so ein Spiel natürlich anders, als wenn du nach der Viertelstunde 0-2 zurücklegst.
Das ja, dafür ist natürlich wirklich, wirklich schade, dass Fabian Reese da ausfällt. Der wäre natürlich als Eckschalker wäre natürlich ideal gewesen für schnelle Umschaltspiele und da hätten sie, glaube ich, aufgrund der Form, aktuellen Formstärke zum Ende des vergangenen Jahres und auch schon in den Wochen davor von Fabian Reese hätten die Schalker sicherlich ein bisschen Respekt gehabt und die rechte Abwehrseite von sich da schon vielleicht ein besonderes Augenmerk gelegt. Das muss jetzt halt so gehen und das kann auch so gehen. Mhm. Also ich chancenlos sehe ich so Holstein nicht am Sonntag auf Schalke. Es ist ja auch eine komische Geschichte da. Die haben zwar weniger Punkte, 7 Punkte oder sowas auswärts geholt, im Gegensatz zu Hause doppelt so viel. Aber die haben auswärts auch nur 3 Niederlagen kassiert und zu Hause 4. Ich meine, das sind manchmal so Sachen irgendwo. Und ein Punktgewinn jetzt auf Schalke, was ja die Konsequenz aus den Zahlen ist. Die haben also dazu unentschieden gespielt, zu viel in An- und Abführungszeichen. Jetzt ein Unentschieden auf Schalke wäre alles gut.
Das denke ich auch.
Kann man gut mitleben.
Ja, das nimmt man gerne mit, das stimmt. Also zu viel Unentschieden spielen kann sowieso eigentlich nur der HSV.
Haben wir ja gelernt, genau.
In der Hinrunde. Also
selbst die haben sich ja mittlerweile auf Platz 3 nach vorne gemogelt irgendwo. Ne?
Das stimmt.
Also das muss man schon sagen. Nein, ich glaube also wirklich, die trotz der personellen Vorzeichen, die jetzt nicht besonders rosig sind oder sowas, fährt Holstein, die Holstein-Profis da fahren, dann werden dann nicht nach Gelsenkirchen fahren, um zu sagen, naja gut, die haben wir wenig zu bestellen. Es sind was wie 750 Zuschauer sind zugelassen oder sowas. Das ist jetzt auch nicht die typische Schalke-Atmosphäre, da das Steigerlied wird zwar über die Stadionlautsprecher schallen, aber der Chor der Mitsänger ist eben relativ reduziert. Und ich kann schon sagen, ich habe ein paar Spiele da, Beginn 2006 mit der Heim-WM, habe ich auf Schalke bei voller Hütte erlebt. Das ist schon, wenn die Kulisse ausverkauftes Haus anfängt anzustimmen, das hat schon was. Also das muss ich schon sagen, da kann man, wenn man das nicht so gewohnt ist, kann man zumindest anfangs mal ein klein bisschen Ehrfurcht bekommen. Aber das ist ja alles nicht. Das ist ja ein antiseptisches Geisterspiel, mehr oder weniger, ob jetzt 750 Zuschauer sitzen oder nicht. Ist ja eine nette Geste oder sowas, aber das ist ja, hat ja nichts mit der normalen Atmosphäre zu tun.
Solange die nicht die Heidenheimer Pfanne auspacken. Ja,
das ist dann natürlich nervig gewesen damals, wenn ich da noch dran denke, aber na, es ist natürlich trotzdem, es ist ja insgesamt, ich meine, das ist, mag für Holstein jetzt wieder ein kleiner Vorteil sein, dass das da nicht so voll ist. Ist aber bei Schalke, muss man auch ganz klar sagen, wenn das da nicht so läuft, ne, das dauert dann auch nicht so ganz so lange, irgendwie nicht sofort, aber es dauert nicht ganz so lange, dann kippt die Stimmung da auch leicht und dann können auch immer 40.000, 50.000 Leute oder 60.000 im Maximalfall, ne, die können dann auch für die Heimmannschaft zu einer Belastung werden, ne, wenn man dann nach dem fünften Fehlpass die ersten Pfiffe hört. Ja, das ist dann auch nicht so lustig irgendwo. Ne? Also von daher, ist ein, für alle Beteiligten, auf Deutsch gesagt, scheiße, ohne Zuschauer spielen zu müssen, aber auch da, so what, die Zahlen, Corona-Zahlen sprechen für sich, es ist alternativlos.
Das sehe ich ganz genauso. Und du hast ja angesprochen, auch wenn es da vielleicht ein paar Ausfälle gibt bei Holstein, egal ob Zuschauer oder nicht, die fahren natürlich mit Ambitionen nach Gelsenkirchen. Und wir haben ja gesehen, nicht nur in Testspielen, auch gegen St. Pauli zum Beispiel, dass die zweite Reihe, der zweite Anzug, wie auch immer man es betiteln will, da Ambitionen hat und durchaus auch Qualitäten hat. Ich ziele da jetzt namentlich auf Jonas Sterner ab, der gegen St. Pauli sein Startelfdebüt gefeiert hat und eine fantastische Leistung hingelegt hat, also wie er das dritte Tor da vorbereitet.
Ja, das war schon cool, echt.
Ist irre, mit was für einer spielerischen Gelassenheit beinahe schon da, ich weiß gar nicht, wer es war, aber ein Paulianer noch aussteigen lässt im Mittelfeld, um dann den tödlichen Ball auf Benny Pichler zu spielen, das war schon nicht schlecht.
Nee.
Und der wurde langfristig gebunden jetzt, oder längerfristig, sagen wir so, sein Vertrag lief im Sommer aus, wurde jetzt vorzeitig bis 2024 verlängert mit Option auf ein weiteres. Und das ist dann natürlich, wie du gesagt hast, auch ein Zeichen an die anderen Spieler aus dem NLZ, dass der Weg funktionieren kann aus dem Jugendbereich in die erste Herrenmannschaft.
Ich glaube auch ehrlich, dass wir bei der Abwägung zwischen, wir müssen unbedingt Punkte holen, um den Klassenerhalt so schnell wie möglich einzutüten, und der Entwicklung oder Förderung von jungen Spielern auch durch Spielanteile dann tatsächlich auch auf Zweitliganiveau. Ich glaube, da ist Marcel Rapp auch ein guter Trainer, weil der, glaube ich, tatsächlich allein schon aufgrund seiner Vita und seiner jüngeren Vergangenheit als Ex-Jugendcoach von Hoffenheim da das genau im Blick hat. Und so kann man dann möglicherweise auch Transferpolitik beeinflussen durch eigene Bordmittel aus eigenen Reihen. Und das finde ich also wirklich eine durchaus verlockende Aussicht. Das muss ich schon sagen. Und du hast angesprochen, komm, Jonas Sterner, da laufen jetzt noch im Sommer, 30. Juni, Verträge aus Finn Bartels, Jojo Vandenberg, zwei Gegenentwürfe zum Nachwuchsleistungszentrum, was das Alter anbelangt, nicht von der Leistung oder so. Muss man sehen, Phil Neumanns Vertrag läuft aus. Das wird sicherlich noch eine Hängepartie, wenn der Phil Neumann weiter so performt, wie er das zuletzt gemacht hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass da schon der ein oder andere Interessent aufläuft, der vielleicht ein bisschen, wirtschaftlich zumindest lukrativer sein könnte als Holstein. Philipp Sanders Vertrag läuft aus, der in eigenen Reihen, auf dem man in eigenen Reihen in der sportlichen Führung sehr große Stücke hält und der den ganz echten Durchbruch noch nicht geschafft hat, aber der eigentlich auch kurz davor steht. Also er müsste so wie bei Jonas Sterner einmal so ein Spiel haben, glaube ich, wo es dann richtig knallt oder so und Bam macht oder sowas. Ich glaube dann, also auch so ein Spieler.
Das hat er bisher von der Bank, hat er es ein paar Mal gezeigt. Ja. Also gegen Werder zum Beispiel erinnere ich mich, wie er nach bummelig einer Stunde irgendwie reinkam und als wenn er von Anfang an gespielt hätte, wirklich sich eingefügt hat mit hoher Intensität, Mittelfeldpräsenz. Von Anfang an dann, ich glaube in Nürnberg war es dann eher nicht so.
Ja, da war der Gegenentwurf wieder, ne? Auf einer Achterposition halt linkes Mittelfeld oder so, eigentlich maßgeschneidert für ihn oder so, aber da ist er nicht zum Zuge gekommen. Es werden auch Stimmen lauter im inneren Zirkel, das weiß ich wohl, die eigentlich sagen, normalerweise ist er von seiner Statur her von seinen Zweikampffähigkeiten her, von seinen Fähigkeiten, strategischen Fähigkeiten, Fähigkeiten im Spielaufbau, wäre das auch durchaus denkbar, dass er ein echter guter Sechser wird, ne? So wie Holstein das spielt. Also wenn man jetzt natürlich ein bisschen mehr kampfbetont die Sache angehen möchte, dann wäre er vielleicht nicht der Richtige, aber ein spielerischer Sechser mit einer gewissen Zweikampfhärte und einer gewissen Antizipations- und Strategiefähigkeit, ne, da wäre er eigentlich auch gut gemacht dafür. Das ist aber, glaube ich, im Moment eher zu vernachlässigen. Das wäre tatsächlich, glaube ich, im personellen Notstand wäre das mal eine Möglichkeit, weil das müsste sich dann doch erst einspielen und da müsste man vielleicht doch nochmal 2-3 verlässliche Proben haben, ob das dann auch tatsächlich funktioniert. Weil dafür jetzt da so ein Experiment zu starten, glaube ich, dafür ist die Tabelle dann noch nicht safe genug.
Ja, das stimmt.
Also das. Aber wie gesagt, das sind genügend Leute. Also und wie gesagt, Phil Neumann ist natürlich dann eine ganz andere Personalentscheidung nochmal. Die obliegt vielleicht nicht nur Holstein. Bekanntermaßen gehen die ja nicht über ein bestimmtes, die Führung nicht über ein bestimmtes Gehaltsniveau hinaus. Und wenn da jetzt jemand anders kommt und sagt, wer soll es einem Spieler verdenken dann, ne?
Ja.
Alle wissen, was sie bei Holstein haben und alle. Keiner weiß, was man denn beim anderen Verein bekommt, außer das, was natürlich monatlich überwiesen wird. Ja, so ist das nun mal. Ne?
So sieht's aus. Mhm. Machen wir sie komplett. Vertrag von Johannes Gelios läuft auch im Sommer aus.
Richtig, richtig.
Das sind dann noch die Baustellen in Sachen Vertragsverlängerung. Mhm. Aber wir haben ja gehört, dass da zumindest in den allermeisten Fällen schon seit ungefähr Oktober, November letzten Jahres die Gespräche laufen.
Genau.
Und da wird sicherlich auch in den nächsten Wochen noch ein bisschen nachrichtliche Bewegung reinkommen.
Ja, das andere Ding ist ja, was Personal anbelangt, ist ja, was passiert jetzt noch in der Winterpause, in der Transferperiode bis 31. Januar. Und da sage ich jetzt, wage ich jetzt einfach mal einen Tipp oder gebe eine Prognose ab.
Das Knie zuckt wieder. Vorhersehungsknie. Das Vorhersehungsknie.
Nee, kein Name-Dropping ist jetzt nicht. Also könnte da, was man alles hört oder aber das möchte ich lieber gar nicht alles wiedergeben, weil da nach teilweise auch so viel Unsinn erzählt wird, na, logischerweise. Und aber ich, den Zeitpunkt, ich glaube, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Uwe Stöber als oberster Kaderplaner und Sportchef in Absprache mit seinen ganzen Staff, Cheftrainer und Scouting-Abteilung und so weiter und so weiter, die werden die beiden nächsten Spiele abwarten.
Mhm.
Weil dann kommt ja diese seltsame Spielpause wieder, ein Wochenende, wo ich mir erstmal schlau machen musste, was das überhaupt bedeutet, dass da schon wieder eine Spielpause
genau,
ist.
Ich hab geguckt. Das können wir einmal erklären. Ja,
erklär mal.
Normalerweise denkt man ja, Länderspielpause, es sind ja auch durch die Nations League und so unglaublich viele Länderspielpausen geworden.
Ja.
Und dann guckt man auf die Nationalelf-Termine und auf die Termine der Playoffs in der WM-Quali in Europa und stellt fest, die sind erst im April.
Ja.
Und also es handelt sich um eine Länderspielpause für außereuropäische Nationalmannschaften. Europa ist da nicht beteiligt, weil in Europa im Vergleich zu den anderen Landesverbänden mehr Länderspiele stattgefunden haben in der Pandemie und vor allen Dingen in Asien, in Afrika und Südamerika muss die WM-Quali noch weiter vorangetrieben werden. Deswegen besteht auch Abstellungspflicht für außereuropäische Nationalmannschaften.
Mhm.
Die haben wir ja sowieso jetzt durch den Afrika-Cup.
Der ist dann in der entscheidenden Phase. Dann
genau, auch, ne? Aber es ist zum Beispiel, wenn jetzt ein Jae-Sung Lee noch Holstein-Profi wäre, müsste Holstein ihn abstellen, wenn Südkorea spielt.
Genau. Nur das irritierte mich dann. Also ich hatte das überhaupt nicht auf dem Zettel, ehrlich gesagt, weil zu dieser Zeit hat es noch nie eine Länderspielpause gegeben.
Ja, das stimmt.
Und dachte ich, naja. Und deshalb sage ich, also Schalke jetzt, die Woche darauf Regensburg, dann sind 14 Tage Zeit, um einen potenziellen Neuzugang noch entsprechend einzuspielen und einzustimmen auf die Veranstaltung. Und wir haben ja gesehen in der Vergangenheit, ne? Also Wintertransfers ist ein ganz schwieriges Geschäft, das weiß jeder. Aber Holstein hat da ja schon ein paar Mal gute Griffe getan. Ich nehme da nur mal Marvin Ducksch, 2017 im Winter da von St. Pauli ausgeliehen, damals übrigens Sportchef bei St. Pauli, dann noch Uwe Stöber, wenn ich mich da richtig erinnere. Hat ja eingeschlagen wie eine Rakete, hier ist dann gleich noch ein Jahr verlängert worden, die Ausleihe. So, oder genau so ein Beispiel, Laszlo Benesch von Mönchengladbach 2019 für ein halbes Jahr. Das war auch eine Win-Win-Situation. Holstein hat von seinen technischen Fähigkeiten im Mittelfeld profitiert, von seinen starken Standards. Er hat sich wieder in Stellung gebracht für Mönchengladbach, ist danach deutlich näher an die Stammformation rangerückt. Also es gibt
Fabian Rehse kam auch im Winter.
Fabian Rehse, ja gut, das war eine Verpflichtung.
War eine Verpflichtung.
Also keine Laie, ne? Ich glaube wirklich, dass also für das, was da offensichtlich gesucht wird, was jedenfalls immer wieder betont wird, jetzt ist ja angeblich, ist die oberste Priorität noch ein weiterer Stürmer und dann erst dahinter ein Sechser. Ich hatte erst gedacht, das wäre andersherum irgendwie, aber so hat der Stöber das gegenüber Medien verlauten lassen. Also jetzt einen Stürmer zu verpflichten, der dir wirklich weiterhilft, ne? Also, und das ist dann ja kein Außenbahnspieler wie Rehse, sondern eher wohl doch ein Pendant zu Benedikt Pichler oder Fiete Arp oder sowas.
Ja.
Da jemanden zu verpflichten, also das muss schon, da muss man schon entweder tief in die Tasche greifen, glaube ich, oder du musst wirklich einen ganz, ganz goldenen Blick haben. Auf Leihbasis allerdings könnte das schon anders aussehen.
Mhm.
Und dasselbe gilt natürlich auch für einen Sechser, wenn man sich denn dazu entscheidet, da auch noch nachlegen zu wollen. Denn die Bundesliga oder auch ausländische Clubs, nehmen wir ja Skandinavien, wo teilweise nach Kalenderjahren gespielt wird, nehmen wir das mal außen vor, aber nehmen wir jetzt nur mal die Bundesliga-Clubs. Da kann natürlich dann vor dieser Länderspielpause genau das passieren, worauf man dann vielleicht gucken muss.
Mhm.
Ein vielleicht ambitionierter Spieler, muss ja nicht nur 18 oder 19 sein, kann doch ein bisschen älter sein, hat nochmal Hoffnung. Und die haben sich aber dann zerschlagen. Nach den beiden ersten Spielen oder nach den ersten drei Spielen in der Bundesliga sogar findet er sich vielleicht gar nicht im Kader wieder. Oder die sportliche Leitung hat sie ihm gesagt, pass auf, wir legen dir keine Steine in den Weg, du kannst dich verändern. Oder wir würden dich gerne ausleihen, damit du Spielpraxis sammelst. Da passieren am Ende der Transferperiode jetzt möglicherweise noch ein paar entscheidende Dinge, die dann vielleicht Holstein auch nochmal in eine Pool-Position bringen für potenzielle Neuzugänge. Ich sag mal, so einer wie Al-Gadoui von VfB Stuttgart, so ein Kantenmittelstürmer, 31 Jahre alt, hat 12-mal in der Hinserie, jetzt ist er zum Einsatz gekommen. Gut, da war, glaube ich, jetzt ein oder zwei über die Distanz oder Startelf-Einsätze, habe ich jetzt die Zahl nicht genau im Kopf. Ich weiß, dass Holstein sich im Sommer für ihn interessiert hat, im vergangenen Sommer, aber wirklich offensichtlich ganz lose, weil die Gehaltsvorstellungen wohl offensichtlich dann noch sehr weit auseinandergelegen haben, was ja von Bundesliga zur zweiten Liga und dann nochmal zu Holstein natürlich auch sehr nachvollziehbar ist. Aber jetzt hat man ihm bei Stuttgart, beim VfB Stuttgart nahegelegt, er möge sich doch einen anderen Verein suchen, weil die sportliche Perspektive dann doch nicht so groß ist mehr dann bei den Schwaben. Ja, wer weiß, ne? Also ausleihen kannst du den nicht, weil der Vertrag ausläuft.
Ja, ja.
Ein anderer von VfB Stuttgart ist auch mega interessant. Philipp Clement, wunderbarer Mittelfeldspieler, kann auch die 6 spielen, hat er in Vorbereitungsspielen schon gemacht und ist auch da wohl explizit für gelobt worden, für das, was er da gebracht hat. Aber gut, das sind nämlich, jetzt bin ich doch wieder bei Name
Dropping. Ja, ja.
Es bleibt ja nicht aus.
Ich schreite nicht ein.
Nein, man muss nur mal Überlegungen anstellen, wohin die Reise führen könnte. Es kann aber genauso gut sein, und das würde ich, vielleicht ist das sogar die realistischste Variante, dass Holstein sagt, nach den beiden ersten Spielen. Nö, warum? Wir haben jetzt meinetwegen 3 oder 4 Punkte geholt aus den beiden Spielen. Der Kader ist wieder aufgestückt. Wenn jetzt keine größeren Verletzungen dazukommen in der Zeit jetzt bis zum Ende der Transferperiode oder noch wieder Corona-Ausbrüche noch mehr kommen. Also wenn man einen vernünftig bestückten Kader da hat, dann ist auch vielleicht das überhaupt gar nicht so direkt notwendig irgendwo, ne? Das jetzt im Winter, da muss schon im Winter immer ziemlich viel passen, damit man eine Laie ist da vielleicht leichter zu wuppen. Aber eine Verpflichtung, da muss schon ziemlich viel passen, ne? Also. Und wir haben, um bei den Namen zu bleiben, du hattest Luna Sterne erwähnt für das Spiel auf Schalke jetzt am Sonntag, um da mal wieder drauf zurückzukommen. Es gibt ja noch jemanden, der da vielleicht besonders motiviert ist, ne? Das ist natürlich Steven Skripski, ne?
Richtig.
Lieblingsverein, als Kind schon Schalke-Fan gewesen, in der Bettwäsche geschlafen, obwohl er da in Kohlsdorf in der Nähe von der alten Försterei, wo er groß geworden ist, in Berlin, Ostberlin, da war er schon Schalke-Fan und ist dann auch 2018 von Union Berlin zu Schalke gewechselt, hat es aber auch nie so richtig dahin gekriegt, dass er da, aber nichtsdestotrotz hängt da eine ganze Menge Gefühl noch mit drin und 4-mal Champions League für die gespielt und naja, und da bin ich doch mal gespannt, Also wie man sich so an alter Wirkungsstätte dann präsentiert, das ist jetzt nichts mit alten Rechnungen begleichen, diesen ganzen, das ist ja alles dummes Zeug. Aber so ein Tick extra Motivation könnte ich mir schon vorstellen, dass sie im Stotzen stecken irgendwo, ne? Beim
das,
Steven. Ne?
Ja, das glaube ich auch. Hat ja am Hinspiel auch getroffen, was aber wegen Abseits zurückgenommen worden
genau.
ist.
Also hat er ja schon mal vorgearbeitet
irgendwo,
ne?
Genau.
Naja, und in der aktuellen personellen Situation könnte ich mir vorstellen, dass auch wenig Wege an ihm vorbeiführen. Ob er nun, sagen wir mal, in einem 3-4-3 jetzt auf der linken Seite spielt oder 3-4-1-2, wenn das so eine taktische Grundordnung sein könnte, dann direkt hinter Bartels und Pichler vielleicht so als variable offensiver Mittelfeldspieler, wie auch immer. Also es gibt ja verschiedene Optionen. Und ich sag auch ganz ehrlich, der Steven Skripski, der hat es ja schon gezeigt, dass das kann irgendwo. Und die erste Halbserie war jetzt ehrlich gesagt nicht besonders prickelnd, seine Performance oder das, was da an Ausbeute passiert. Und ich kann mir auch vorstellen, der ist ein ganz bodenständiger Typ und einfach im Grunde nur nett irgendwo, ne? Und mit Patrick Kohlmann, dem Ex-Co-Trainer von Holstein, jetzt mit Ole Werner bei Werder ist, zusammengespielt und Tusche, unser sagenumwobener TV-Reporter von Sky oder sonst wo, Sport 1, mit dem hat er auch zusammengespielt und alle sind nur am Erzählen, was das für ein guter Typ ist und so weiter. Und das alles so bestätigt sich auch alles. Ne? Wohnt jetzt hier mit seinen zwei Kinderchen und seiner Frau irgendwo auswärts von Kiel ein bisschen, ist hier ein bisschen gesettelt, freut sich, dass er hier am Meer wohnen kann und nimmt das aber auch mit Demut, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man da wohnt, wo andere Leute Urlaub machen und so weiter und so weiter. Ich glaube, ich kann mir das, ich hab's, da sage ich jetzt mal, da zuckt auch das Knie, ich hab's im Gefühl, als wenn jetzt Payback-Time kommt. Ich glaube das einfach. Ich will das jetzt mal glauben.
Ja, das ist dann ja vielleicht auch so eine psychosomatisch selbsterfüllende Prophezeiung. Das kann ja auch.
Ja, weil es ja, das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass es einen gewissen Anlauf braucht. Mit der Frustration eines Abstiegs auf Schalke mit deinem Kindheits-Superclub irgendwo, ne? Steigst du ab, bietest dich an für einen Neuanfang, so ist es ja bei ihm gewesen. Und wirst aber aussortiert, weil sie den Neuanfang nochmal ganz radikal verändern wollen auf Gelsenkirchen. Kann man ja auch nachvollziehen, alles oder so. Dann meldet sich Holstein Kiel, denkst du, oh, das ist ja auch ein cooler Club. Die waren ja in den letzten Jahren und ganz knapp in der Relegation gescheitert und so weiter und so weiter. Und ruhiges Umfeld und alles Chico und so. Ja, und dann geht das die Saison so los, wie sie losgegangen ist.
Ja, und dann sollst du hier an Jason Lee ersetzen, auf der 8, auf einer Position, die zwar im Portfolio steht, aber nicht unbedingt die primäre Vorliebe ist, sozusagen.
Ja, da haben wir uns ja schon im Sommer gewundert, für was er da vorgesehen ist. Also da konnte ich mich jetzt nicht so dran erinnern, aber bitte. Aber wie gesagt, jetzt ist ja die strategische Ausrichtung ist ja auch eine ganz etwas andere jetzt geworden. Es ist ja viel wesentlich, ich will das jetzt nicht lobpreisen oder so, oder die Arbeit von Ole Werner irgendwie herabwürdigen, aber es ist alles etwas, das Positionsspiel ist noch variabler geworden. Es ist ja kaum etwas, jetzt geht nicht der rechte Verteidiger ist jetzt nicht zwangsläufig immer links außen oder sowas da, wie bei Tim Walter oder so, das jetzt nicht. Aber innerhalb von bestimmten Zonen wird also sehr, sehr variabel das Positionsspiel betrieben. Und so ist es dann auch nicht mehr so zwangsläufig erforderlich, dass einer jetzt die Jason Lee-Rolle genauso übernimmt, wie es vorher war.
Ja.
Also das ist, ich bin da guten Mutes. Ich glaube, da können wir uns noch ein bisschen was freuen.
Vielleicht schon auf Schalke.
Ja, wäre cool.
Am Sonntag 13:30 Restrundenauftakt, muss man ja immer sagen, wo wir schon einen Rückrundenspieltag in den Büchern haben.
Der Teufel steckt im Detail.
So ist es, so ist es. Pflichtspiel Auftakt 2022.
Ja, wunderbar.
Nehmen wir alles. Oder einfach nur auf Schalke.
Genau.
Einfach nur auf Schalke, genau. Wir werden uns das interessiert anschauen und analytisch betrachten, euch natürlich versorgen mit allen Infos, die ihr braucht.
Ich muss mal klar sagen, wenn ich dich nochmal unterbrechen darf. Also ich sag mal so, ein Punktgewinn wär super, ein Sieg wäre mega, überhaupt keine Frage. Aber die Welt geht aufgrund dieses Sieges gegen St. Pauli zum Ende des Jahres nicht unter. Das ist jetzt deshalb steigt man nicht in Bus oder in Flieger oder sonst wie, um nach Gelsenkirchen zu fahren. Aber die Welt geht auch nicht unter, wenn man da jetzt aus Versehen verliert. Es kommt jetzt wirklich in diesem Spiel kommt es auch wirklich ein Stück weit unter diesen personellen Voraussetzungen auf die Performance an. Wie präsentiert sich die Mannschaft? Ist das eine Einheit? Beißen die? Halten die zusammen? Spielen sich auch mal Torchancen oder sowas? Und wenn dann aus Versehen Terodde einmal wieder freisteht und das Ding dann reinmacht, ja, mein Gott, das geht die Welt nicht von unter. Dann habe ich die Möglichkeit in Regensburg, das im nächsten Auswärtsspiel eine Woche später mal gleich zu korrigieren. Und da sind die personellen Voraussetzungen dann vielleicht auch schon wieder etwas besser.
Das stimmt. Wir werden es uns angucken und berichten. Diese Fragen versuchen zu beantworten. Live-Ticker gibt es natürlich am Sonntag, Spielbericht, Nachspielzeit-Kommentar, alles auf KN Online, könnt ihr alles nachlesen und dann werden wir es nächste Woche auch verbal und audio-mäßig, mir fällt das Adjektiv gerade nicht ein, auditiv auseinandernehmen, genau, so sieht's aus. Gut, genau, wir sind in freudiger Erwartung des ersten Pflichtspiels des Jahres auf Schalke vor nur 750 Zuschauern, aber es nützt ja alles nichts. Hoffen wir, dass wir alle gut weiterhin durch die Pandemie kommen, dass wir alle gesund bleiben. Opa, ich sag vielen Dank.
Sehr gerne.
Für deine Einschätzung und das Knie, das müssen wir jetzt erstmal wieder beruhigen, das zappelt hier durch die Gegend, das ist unfassbar. Und ihr da draußen, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.
Ciao, ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.